Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist da.
Hallo.
Und in dieser Sendung haben wir ein bisschen Material vom feministischen Comic-Festival in Mainz, das im Dezember schon stattgefunden hat und das ich bisher nicht geschafft habe zu veröffentlichen. Aber jetzt ist da eigentlich ein guter Zeitpunkt gekommen. Vorher aber ein kleiner Blick auf die aktuelle Situation, die natürlich auch an der Comicwelt nicht vorbeigeht. Festivals werden abgesagt und viele Leute sitzen jetzt zu Hause in Isolation und haben endlich mal wieder Zeit, ganz viel Comics zu lesen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder Lara?
Ja, was heißt gut? Es ist, es ist halt so, wie es ist und man kann jetzt gerade nichts daran ändern und man muss das Beste draus machen. Und ich glaube, Comics lesen kann da eine gute Sache sein, weil es in den meisten Fällen ja davon ablenken kann, so was da von dem ganzen Kram, der gerade losgeht, und vielleicht kann man so für wenigstens für eine kurze Zeit all das vergessen, was einen vielleicht irgendwie stresst oder Angst macht. Man kann in andere Welten abdriften und vielleicht hat man ja eh schon irgendwie in den letzten Wochen und Monaten so einen Lesestapel angesammelt, dann kann man ja da mal ein bisschen dran was machen. Ich meine, das Ding ist ja, die Welt steht an sich ja nicht still, so. Also man hat ja jetzt nicht plötzlich viel, viel mehr Zeit, sondern man muss halt seinen Tag anders organisieren, aber dadurch, dass man abends halt zum Beispiel jetzt nicht mehr raus kann auf irgendwelche Konzerte oder Veranstaltungen, kann man vielleicht dann die Abende nutzen, um nochmal einen Comic zu lesen. Das stimmt auf jeden Fall. Und für die Leute, die Comics machen, weiß ich nicht, ob sich für die so viel geändert hat gerade, außer dass vielleicht ihre Nicht-Comic-Aufträge so wegbrechen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt mehr Zeit oder so fürs Comic machen haben. Muss man ja auch nicht. Man muss ja jetzt auch nicht eine Krise gleich wieder in was Produktives umwälzen, aber bevor man jetzt irgendwie zu Hause hockt und sich nur irgendwie im Sekundentakt die Nachrichtenkanäle reinzieht und sich immer mehr wuschig macht, dann kann so ein Comic oder Comic zeichnen ja auch irgendwie ganz nett sein.
Genau, Nachrichten gucken oder Twitter lesen ist eine ganz schlechte Idee, würde ich auf keinen Fall empfehlen jetzt gerade. Reicht, wenn man das einmal am Tag macht oder so. Und dann vielleicht lieber mal den Pile of Shame abarbeiten, den Stapel an ungelesenen Comics, den ihr alle zu Hause habt, ich weiß das. Ja, und es wurden auch ganz viele Comic-Veranstaltungen natürlich abgesagt und verschoben. Uns betrifft jetzt am meisten die Comic Invasion in Berlin natürlich. Mhm. Und die ist erstmal auf Herbst verschoben. Das ist der aktuelle Plan.
Aber vielleicht, also November steht jetzt ziemlich im Fokus. Welchen genauen Termin müssen wir mal noch gucken, aber das scheint auf jeden Fall erstmal vorsichtig unser neuer Planungstermin zu sein. Man kann natürlich nicht wissen, wie es im November ist. So, wir hoffen natürlich, dass sich die Situation bis dahin so weit gebessert hat, dass man wieder was machen kann, aber wissen tun wir es natürlich nicht. Und weil ja aber jetzt so ein langer Zeitraum bis dahin ist, schauen wir mal, was wir vielleicht noch an digitalen und virtuellen Alternativen möglich ist. Da passiert ja jetzt schon ganz viel, auch was Musik angeht und so. Mhm. Und vielleicht können wir das mit dem Medium Comic oder mit dem Festival irgendwie auch mal machen.
Ja, da gab es ja jetzt auch schon so verschiedene Initiativen, so hier Leipziger, im Umfeld der Leipziger Buchmesse gab es da ja so
Leipzig.
Streaming Leipzig. Ich habe nur den Hashtag so mitbekommen. Weißt du noch irgendwas darüber?
Ja. Also das war relativ krass, weil das irgendwie in weniger als 2 Wochen oder was hat da Ralf Siggen mit einigen Leuten wirklich ein Vollprogramm aufgestellt, so 2 Tage lang von morgens bis abends ohne Pause. Das war auf jeden Fall krass. Ich meine, natürlich war das jetzt nicht mega total hochwertig und all das, was so die vielleicht die Streamqualität angeht oder das Programm war jetzt nicht so gut aufeinander abgestimmt. Das ist aber ja auch klar. Ich meine, die hatten ja auch kaum Zeit. Die mussten sich in der Kürze überhaupt mal irgendwie Leute finden, die alle mitmachen wollten, und die müssen ja auch versorgt werden. Die hatten sich tatsächlich dann, die hatten so ein Studio irgendwo. Und da lief das alles zusammen. Die hatten richtig so wie so eine Programmdirektion. Dann haben die ganzen Signale bei sich aufgenommen und dann quasi so zusammengebastelt, dass dann ein Stream daraus wurde. Mhm. Und da waren einige Gespräche da. Da waren ZeichnerInnen, die ihre neuen Bücher vorgestellt haben und so. Also die haben da wirklich auch in kurzer Zeit einiges hingekriegt. Mhm. Aber natürlich kann es auch nicht den Erfolg haben, den jetzt vielleicht eine länger geplante Aktion hat. Also wenn die Invasion das zum Beispiel macht, dann kann man ja auch Wochen und Monate vorher darauf hinweisen und Marketing machen und so, weil ich glaube, das ist natürlich dann auch wichtig, wenn die Leute sich dann schon die Mühe machen, dann sollten da schon mehr als 10 Leute auch zugucken und das ist natürlich dann auch wichtig, dass das vorher bekannt wird.
Ja, genau, also wird auf jeden Fall interessant zu sehen, was da jetzt so alles an Ersatzprogrammen passieren wird. Großes Fragezeichen ist noch Erlangen. Das erste Erlangen, was ich irgendwie seit Ewigkeiten mal wieder besuchen wollte, was wo wir ja auch schon Zugkarten und alles haben, ne? Wir haben das alles schon durchgeplant und ja, jetzt schauen wir mal.
Ja, irgendwie, die werden sich sicherlich bald dazu äußern müssen, glaube ich, weil so ein großes Event kannst du nicht, also die ganzen Stände und all diese Räumlichkeiten, all die Infrastruktur, das kannst du ja, wenn du das halbwegs verlustarm irgendwie machen willst, also bei Leipzig war es halt jetzt wirklich so, das kam, also die Leipziger Buchmesse und MangaCon, das ist ja genau zum Ausbruch passiert so.
Ja.
Ja, da war ja 2 Tage vorher eigentlich noch kaum klar, ob das jetzt passiert oder nicht.
Ja.
Und und ich glaube, der Millionaires Club ist quasi auch am Tag selber erst abgesagt worden, weil sie es mussten oder weil sie dann doch gemerkt haben, es geht einfach nicht. Und das kann halt der Comic-Salon gar nicht machen. Dazu steckt da auch viel zu viel Geld noch dabei und die internationalen Gäste werden sicherlich auch jetzt schon sagen können, ob sie anreisen werden oder nicht. Da ist ja auch wirklich immer viel internationales Publikum da. Also mal gucken, der kommt ja auch nur alle 2 Jahre, das ist ja das Krasse, wenn die das jetzt ausfallen lassen oder irgendwie verschieben, dann ist es natürlich extrem schwierig für die. Weil für die ist es ja auch ein Job. Also die verdienen da ja auch ihr Geld. Also beziehungsweise ein Großteil davon muss ja auch irgendwie gegenfinanziert werden. Das ist ja ein kostenpflichtiges Ding. Wir bei der Comic Invasion haben ja das Glück, dass wenn wir die Förderung bekommen, dass wir dann halt keine Verluste haben im klassischen.
Also mein persönlicher Tipp ist ja, das wird nicht stattfinden, aber schauen wir mal. Ja, durch die Situation haben jetzt natürlich gerade viele Künstler oder eben auch kleine Unternehmen wie Comicläden Probleme, weil sie jetzt gerade nicht aufmachen können oder weniger aufmachen oder einfach weniger Publikum haben oder Illustratoren, habe ich auch schon gehört, springen Aufträge weg und so. Deswegen, worauf können wir da hinweisen? Können wir da irgendwie...
Naja, also es gibt einige Läden, die entweder schon etablierte Online-Shops haben.
Ja.
So, also hier in Berlin gibt es, glaube ich, 2. Also Modern Graphics hat auf jeden Fall einen Online-Shop und Black Dog hat sowas auch. Ich weiß gar nicht, wie es beim Groben Unfug ist. Ich glaube, die haben keinen Online-Shop. Viele bieten mittlerweile auch an, dass man per Telefon oder E-Mail Dinge bestellt und dann werden die so zugeschickt, solange die Post noch ausfährt. So.
Ja, genau.
Also so kann man das auf jeden Fall unterstützen. Immer besser bitte, natürlich grundsätzlich, aber jetzt noch viel mehr, nicht beim großen A bestellen, sondern beim lokalen Comicshop, wenn ihr den unterstützen wollt und wenn ihr nicht den lokalen unterstützen wollt, weil das irgendwie Arschlöcher zu euch gewesen sind, kann ich auch verstehen, gibt's auch da, dann nehmt doch einen anderen kleinen Online-Shop. Ich weiß zum Beispiel Modern Graphics, die haben jetzt auch gesagt, die versenden deutschlandweit portofrei. Also ihr zahlt dann wirklich nur das Comic. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Aktion und ansonsten, wenn das nirgendwo steht, ich meine, viele posten auf ihren sozialen Medien auch dazu von den Comicläden. Wenn die jetzt nichts posten oder nichts haben, dann haben die zumindest irgendwie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, dann ruft doch mal an oder schreibt eine E-Mail und fragt, wie ihr unterstützen könnt. Das fände ich eigentlich ganz cool.
Ja. Ja, Quimby können wir noch erwähnen als Indie,
ja, genau,
als Indie-Shop im Internet. Da könnt ihr auch Comics bestellen. Wird jetzt eventuell ein bisschen langsamer verschickt gerade. Weiß nicht, ob das jetzt alles schon wieder da zur Normalität zurückgekehrt ist, auf jeden Fall, da braucht man ja auch nicht ganz so ungeduldig sein gerade.
Ja, Schwarzer Turm ist ja so ein Kleinstverlag und Jaja Verlag zum Beispiel auch, die ja auch nicht alle Comic-Shops beliefern oder beziehungsweise wo die Comic-Shops nicht alles automatisch im Programm haben, da könnt ihr auch mal gucken.
Genau, ansonsten natürlich gerne die Künstler unterstützen, also Einige haben ja auch selber irgendwelche Shop-Geschichten oder...
Genau, oder doch nochmal vielleicht bei Patreon oder Steady oder wie auch immer irgendwo sind. Die meisten haben ja irgendwie oder Coffee, eine kleine Möglichkeit, das zu unterstützen. Manche haben ja jetzt auch nochmal gesagt, okay, dann ich starte jetzt meinen Kickstarter von meinem Buch. Vielleicht könnt ihr da mal reingucken.
Ja, so wie Sarah Burini zum Beispiel.
Haha, ja. Das war eine krasse Aktion, wenn wir da mal kurz noch drüber reden können.
Ja, also, ja, na, erzähl.
Die hat ihr neues Buch zu Das Leben ist kein Ponyhof, was wahrscheinlich dann auch ihr letztes Ponyhof-Projekt sein wird, denke ich mal, gekickstartet, weil ja Panini gesagt hat, nee, die zwei Bücher bei uns, die sind nicht gut genug gelaufen. Deswegen wollen wir das Band 4 jetzt nicht machen, oder Band 3. Also es war ja erst bei Zwerchfell, die ersten beiden, glaube ich.
Ja, irgendwie so, ja.
Und Panini hat aber dann gesagt, okay, wir legen die einfach nochmal neu auf. Und natürlich haben die Leute, die es schon bei Zwerchfell hatten, nicht alle nochmal gekauft. Und deswegen ist es natürlich nicht so gut und nicht so gut gelaufen, wie sie es vielleicht gedacht hatten. Und also das war auch irgendwie so ein bisschen eine Fehlplanung, wie auch immer. Deswegen musste sie das jetzt selber rausbringen.
Ja.
Und die Kampagne war, glaube ich, in weniger als 2 Stunden schon bei ihrem Funding-Ziel.
Und das waren irgendwie 4.000 Euro oder so, ne?
Ja, ich glaube 4,8 oder so. Und ich glaube, die ganzen Stretch-Goals sind mittlerweile auch. Also ich müsste mal kurz gucken, wo es genau steht. Aber ich glaube, wir sind schon bei 6.000, 7.000 Euro.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja.
Also ich meine, Sarah Burini ist schon eine der bekanntesten deutschen Comiczeichnerinnen und die hat ja auch den Max und Moritz Preis gewonnen vor kurzem. Aber deswegen hätte ich trotzdem nicht gedacht, gerade jetzt, wo Leute vielleicht so ein bisschen auf ihr Geld mehr achten müssen oder wollen oder Angst haben, denken, dass sie achten müssen, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Ja, das war schon ganz beeindruckend, dass sowas auch geht bei Comics. Bei deutschen Comics, so die Indie-Comics.
Alter, die steht bei 13.000 Euro.
What?
270% finanziert, läuft noch 24 Tage.
Da muss ich jetzt noch ein paar Stretch-Goals hinterher ausdenken, oder was?
Ja, hat sie da sogar schon. Die sind auch schon wieder geknackt. So. Sie hatte noch irgendwie noch irgendwelche extra Pins und so. Und jetzt noch Hardcover-Super-Ausgabe. Und die sind auch schon alle weg mit Originalzeichnungen und Widmungen. Und so.
Also das finde ich wirklich erstaunlich, weil, also wenn so ein Ziel erreicht ist, dann supporte ich meistens nicht mehr, weil ich denke, es ist ja schon fertig. Also warum soll ich da jetzt noch mitmachen?
Ja.
Irgendwie?
Ja. Naja, ich weiß, ich kann es dir auch nicht erklären. Da müsste man jetzt die 393 UnterstützerInnen mal anfragen. Aber ich freue mich total. Ich freue mich wirklich total.
Ja.
Weil das zeigt halt, dass die Sachen, die sie machen, die Sarah macht, auch einfach eine Fanbase hat, die das unterstützenswert findet. Und dann kriegen die Leute, die es cool finden, halt auch ein schönes Buch dazu. So.
Mhm.
Und die Leute, die jetzt halt vielleicht nicht so viel Geld hatten oder so, man kann die ja sehr günstig auf Patreon unterstützen. Aber es gibt natürlich noch 10 andere, die nicht so bekannt sind, die ihr bestimmt auch unterstützen solltet. Also da wollen wir euch jetzt gar nicht irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung drücken. Wir freuen uns einfach nur, dass es funktioniert, gerade jetzt, wo es vielleicht auch für Leute wie Sarah auftragstechnisch ein bisschen schwieriger wird.
Ja, so. Genau. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr selber jetzt Künstler, Künstlerin seid und gerade irgendwas am Laufen habt, irgendein Crowdfunding oder auch nur ein Patreon meinetwegen oder gerade irgendwas zu verkaufen habt, dann könnt ihr ja mal euch melden auf Twitter oder auf anderen Kanälen und dann können wir es ja zumindest mal retweeten.
Das auf jeden Fall. Ja, meldet euch bei uns, schreibt uns an und wenn es irgendwie was Größeres ist, können wir vielleicht auch überlegen, ob wir mal so eine Roundup-Folge machen, dass wir mit den Leuten so 5 bis 10 Minuten kurz sprechen übers Internet, das aufzeichnen und dann so eine Folge draus basteln oder so.
Ja, das klingt doch gut. Okay, genau, also unterstützt die Künstlerinnen und die kleinen Verlage, also gerade diesem ganzen weggebrochenen Messen, sind da für manche wirklich ein Riesenproblem.
Und die Läden.
Und die Läden. Die Läden auch, ja. Da trifft es sich doch eigentlich ganz gut, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie ein halbes Jahr lang Aufnahmen zu veröffentlichen im Podcast, die du letztes Jahr gemacht hast beim feministischen Comicfest in Mainz. Mhm. Where do feminists draw the line?
Ja.
Und ja, dann liefern wir jetzt ein bisschen Ersatzprogramm von diesem Festival, wo du warst. Magst du vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen, nochmal grob, wann war das eigentlich?
Das war am 6. Dezember 2019. Also ich bin mit einer befreundeten Person dorthin gereist auf Einladung und das ist ein zwei Tage und also Samstag, Sonntag und Freitagabend war dann schon war schon die Einstimmung quasi dazu und die haben halt versucht, feministische Comic-Leute aus ganz Deutschland irgendwie einzuladen, um möglichst breit sich auch aufzustellen. Und der Kern der ganzen Sache ist tatsächlich eine Ausstellung, die wir, also da können wir gerne ein paar Bilder auch dann wahrscheinlich irgendwie verlinken, entweder auf unserem Instagram oder sonst irgendwie. Ausstellung von Mainzer feministischen Comic-Leuten, von deutschen feministischen Comic-Leuten und internationalen feministischen Comic-Leuten.
Mhm.
Haben die da eine Ausstellung gemacht, jeweils immer so ein paar Tafeln. Also ich glaube, das war dann so DIN A1 oder DIN A0, haben die dann schön hochauflösend aufgezogen. Und dazu haben dann die MacherInnen immer noch so einen Absatz geschrieben, was Feminismus für sie bedeutet. Also das war echt ganz cool und das haben die VeranstalterInnen sind tatsächlich einmal das Frauenzentrum in Mainz und ein feministisches Kollektiv in Mainz. Wir haben die beiden VertreterInnen davon tatsächlich dann auch kurz im Interview später, da könnt ihr noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und die haben es zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz auf die Beine gezogen und auch irgendwie so ein Digital Ding vom ZDF und durften dazu das Gutenberg Digital Hub benutzen, was, glaube ich, da so am Zollhafen oder so ist, was eigentlich noch gar nicht ganz fertig war und deswegen konnten sie es überhaupt benutzen, weil das sollte so ein digitaler Coworking Space werden und weil das aber noch nicht bezugsreif war, komplett, aber schon die Hälfte davon fertig, haben die Räumlichkeiten kostenlos bekommen und konnten da dann diese Ausstellung und das Festival machen.
Okay. Ja, du hast schon gesagt, wir hören ein kurzes Interview mit den Veranstalterinnen und dann noch ein Panel, auf dem du auch selber saßt als Initiatorin des feministischen Netzwerks, ne, Comic-Netzwerks.
Mhm.
Und wer war denn da noch alles auf dem Panel? Weil wir hören gleich eine Menge Stimmen und da haben nicht alle Mikros die ganze Zeit aufgezeichnet, deswegen sind manche Fragen da nicht aufgezeichnet worden und auch die Vorstellung. Deswegen erzähl doch mal kurz, wer da alles saß.
Ja, genau. Das ist ein Kollektiv-Talk gewesen, so haben sie es genannt. Und zwar mit dem Crush Club Collective Mainz. Das ist ein feministisches Comic-ZeichnerInnen-Netzwerk aus Mainz mit verschiedenen VertreterInnen. Und da muss man aufpassen, weil wenn man nur Crush Club Collective eingibt, dann kommt man auf ein amerikanisches IllustratorInnen-Kollektiv, das genauso heißt.
Na, sowas.
Also da kann man sehr schnell durcheinander kommen und in diesem, das ist ein Kollektiv von IllustratorInnen, die in Mainz studiert haben oder studieren. Julia Bernhardt, Lulu Dima, Seda Demiris, Eva Feuchter und Franziska Ruffler. Davon waren, glaube ich, drei auch tatsächlich dabei und auf dem Panel. Julia Bernhardt war da, die mittlerweile oder demnächst auch hier nach Berlin zieht tatsächlich und die wir ja auch schon in einem Interview hier bei uns hatten. Könnt ihr ja auch nochmal nachhören. Und Seda Demiris müsste noch da gewesen sein und Franziska Ruffler waren, glaube ich, noch dabei von dem Kollektiv. Dann war das Spring Magazin, beziehungsweise Spring Kollektiv, das jedes Jahr ein Magazin rausgibt, vertreten, dass Leute in Hamburg, da wurde es gegründet und mittlerweile aber auch ein paar Leute in Berlin hat. Und da
gab auch schon mal ganz am Anfang vom Podcast hatten wir eine Sendung mit drei, glaube ich, waren es von den Springdamen.
Ah ja, genau. Könnt ihr euch also auch nochmal dann hinterher anhören, wenn ihr sagt, ha, die klangen ganz cool. Da war die Nina da, Nina Pagalis.
Genau, die hatten wir auch im Podcast dabei.
Genau, und die war noch dabei und ich. So, und das war also eine Runde von 5 Leuten plus Moderation. Und wir haben über ja, über alles Mögliche, was das Thema halt angeht, gesprochen. So, was bedeutet Feminismus eigentlich? Wir haben unsere eigenen Initiativen so ein bisschen vorgestellt und wie wir so organisiert sind, wie wir so aufgebaut sind. Das war mit einem Bildschirm. Also da wird dann manchmal auch gesagt, was ihr hier sehen könnt, ist und so. Das könnt ihr natürlich im Podcast dann nicht sehen, aber da verpasst ihr jetzt nicht so viel. Das versteht ihr trotzdem, was da gesagt wird in der Regel. Und ja, genau. Also wir haben dann über unsere jeweilige Arbeit geredet, aber auch eben über Feminismus an sich so ein bisschen und wie man sich vielleicht auch darüber austauschen kann, wie das Medium Comic sich dafür eignet und so weiter.
Genau, also fangen wir an mit dem Interview, das Lara mit den Veranstalterinnen geführt hat und danach dann Ausschnitte aus dem Panel.
So, wir sitzen hier jetzt auf dem Feministischen Comic Festival in Mainz und bei mir sind zwei wunderbare Gäste. Hallo, wer sitzt denn da bei mir?
Ich bin Marina und ich bin vom Feministischen Kollektiv in Mainz.
Hallo, ich bin Sarah und ich bin vom Frauenzentrum Mainz.
Ihr beide, beziehungsweise eure beiden Initiativen haben dieses wunderbare Festival auf den Weg gebracht und mich würde jetzt erstmal so interessieren, woher kommt die Idee, ein feministisches Comic-Festival zu machen?
Also, die Idee haben wir ein bisschen geklaut aus Nürnberg. Da gibt es eine feministische Gruppe, die in der DESI dieses Jahr, ich glaube im Mai, so ein Festival gemacht haben. Und die haben Lisa Frühbeiß ausgestellt, Liv Strömquist, Julie Doucet und Penelope Bagieu und haben so ein kleines Rahmenprogramm drumherum gebaut, unter anderem einen Vortrag mit Jonas Engelmann zur feministischen Comicgeschichte. Und Jonas Engelmann ist beim Ventilverlag in Mainz und ich habe da mal Praktikum gemacht und ihn gefragt, ob er diesen Vortrag in Mainz machen möchte. Und er hat gesagt, ja Sarah, das mache ich gerne und möchtest du nicht das Festival in Mainz machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne.
Und so kam eins zum anderen und ein wunderbares Festival war geboren. Und wie kam es jetzt dazu, dass die beiden Initiativen zusammengekommen sind?
Also das Feministische Kollektiv Mainz ist noch sehr jung. Wir haben uns erst im April gegründet und entstanden ist das Kollektiv aus der Streik- und Aktionswoche um den Weltfrauentag am 8. März. Und nach der Aktionswoche war irgendwie der Wunsch da, dass weiter feministisch was in Mainz passiert, dass Menschen sich feministisch aktivieren lassen. daraus ist eben das Kollektiv entstanden und die Idee vom Comicfest wurde dann eben an uns herangetragen von Sarah, die eben zu einem der Treffen kam und gefragt hat, ob eine Kooperation möglich ist.
Und hattest du schon mal was mit Comics vorher zu tun oder ist das für dich ein völlig neues Thema?
Also für mich ist es tatsächlich relativ neu. Abseits von Liv Strömquist, Ursprung der Welt, hatte ich mit Comics echt noch super wenig zu tun. Deswegen war ich auf Sarahs Expertise angewiesen.
Okay, und du bist natürlich Expertin darin. Und wie ist so dein Comic, wie Werdegang so ein bisschen? Wie bist du zum Comic-Lesen gekommen und wie kam dir Feminismus da dann so rein bei dir?
Ich glaube, mein Werdegang wurde stark durch eine sehr gute Freundin beeinflusst, die bei Reprodukt in der Herstellung arbeitet und mich dann auch so ein bisschen an den Comic gebracht hat. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich lese gerne und ich lese auch gerne Comics und Graphic Novels. Und da ich sozusagen hauptberuflich Feministin bin, war es dann ganz natürlich, dass ich irgendwie mich auch vor allen Dingen für feministische Comics oder von Comics von nicht Cis-Männern interessiere, weil ich auch keine oder sehr, sehr wenig Literatur von Cis-Männlichkeiten lese. So kam das.
Und wir sind ja jetzt auch an einem ganz besonderen Ort. Normalerweise hat man für Comics und oder für Feminismus nicht so viel Räumlichkeiten, nicht so große Räumlichkeiten. Das hier ist jetzt schon relativ spacey. Wir sind nämlich im Gutenberg Digital Hub Mainz. Was ist denn das überhaupt und wie kam es dazu, dass ihr hier seid?
Also wir sind hier, das ist ein Coworking Space, der glaube ich den Stadtwerken Mainz gehört und von einer Person verwaltet wird und diese Person ist mit einer Illustratorin aus Mainz irgendwie bekannt, die heißt Franziska Ruffler und sie kam irgendwann und meinte, ey Sarah, ich glaube ich habe einen guten Raum, lass uns da mal hingehen und das stimmt, dieser Raum ist sehr groß und der ist sehr fancy und wir hatten das große Glück, dass wir Anträge gestellt haben und mit dieser Idee auf so großes Interesse gestoßen sind, also auf Ministeriumsinteresse und auch auf Interesse vom ZDF Digital zum Beispiel und auf Interesse von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass wir uns diesen Raum hier gönnen konnten.
Holy shit! ZDF, Rosa Luxemburg, das ist ja echt krass. Also ja, man merkt, der Bedarf für dieses Thema, sowohl Comics als auch Feminismus, beides zusammen ist da. Weil, also für mich persönlich, ich sage es ganz ehrlich, war Mainz in beiden Richtungen noch nicht so auf der persönlichen Weltkarte. Umso cooler fand ich, dass das jetzt hier stattfindet, dass ich jetzt die Zeit auch hatte, hier sein zu können. Wir hatten ja gestern Abend so einen kleinen Einführungstalk darum und jetzt, was gibt's denn hier noch so? Was ist schon passiert? Was passiert noch? Und wie kam es zu diesen einzelnen Punkten?
Also wir, wie du schon gesagt hast, wir haben ja gestern gestartet mit dem sogenannten Kollektiv-Talk, so haben wir ihn genannt. Uns war wichtig, weil eben auch Franziska Ruffler aus dem Crush Club Collective hier aus Mainz stammt und das eben auch mit initiiert hat oder auch dafür gesorgt hat, dass eben dieser, dass wir diesen Raum hier nutzen können, war es uns wichtig, eben zum einen das Crush Club Collective mit einzubinden. Das sind Mainzer Illustratorinnen, die auch alle hier studiert haben. Darüber hinaus noch andere Kollektive, die eben feministische Comics machen in Deutschland, zusammenzubringen letztendlich. Um einfach zu schauen, wie arbeiten diese Kollektive, wie sind sie organisiert. Und das ist gestern passiert und das war total spannend, einfach zu wissen, wer ist schon wie vernetzt. Und total schön auch zu merken, wie auf allen Seiten der Wunsch nach noch mehr Vernetzung einfach da ist. Genau, und heute sind wir gestartet, heute Nachmittag gab es einen Collagen-Workshop von Nina Pagalis vom Spring-Magazin, die auch gestern da war. Und dann wird es jetzt gleich in einer Stunde einen Vortrag geben von Lisa Frühbeiß, die einen Vortrag halten wird zu Sexismus im Comic.
Und morgen gibt es auch nochmal Programm, ne, wenn ich das richtig weiß.
Genau, morgen gibt es einen Comic-Workshop, 3 Impulse für Kurzcomics mit Franziska Ruffler, Julia Bernhardt und Seda Demiris. Und die drei werden dann am Nachmittag auch noch aus ihren Comics lesen.
Also ein rundes Programm ums Comic machen, ums Comics lesen und dabei zu sein und alles mit dem Thema Feminismus verbunden. Und natürlich die ganze Zeit läuft ja auch die Ausstellung. Und ihr habt auch da die Leute, die dir den Impuls gegeben haben, dabei. Aber ihr habt auch mehr, also ihr habt auch von die Leute von hier und so weiter. Wie seid ihr da rangegangen? War das einfach, das zu bekommen? Habt ihr einfach die Verlage gefragt, hier können wir das machen? Wie ist da die Auswahl passiert?
Also die Verlage anzufragen war sehr einfach. Ich habe nämlich einfach Avant und Reprodukt angefragt. Die wurden ja schon aus Nürnberg angefragt. Die wussten also Bescheid und fanden das auch total cool und haben uns umsonst die Druckdateien gegeben, was ich super nett fand. Und wir haben aber von Anfang an gedacht, wir wollen das Event ein bisschen größer machen und wir möchten dann auch IllustratorInnen vor allen Dingen hier aus der Gegend, was auch was mit der Finanzierung zu tun hatte, die Möglichkeit geben, einfach auszustellen. Und das lief dann so, dass ich welche, die ich in Mainz kannte, einfach gefragt haben, ob sie sich das vorstellen können. Meine Ursprungsidee war, das eigentlich noch ein bisschen zu verbinden mit einem Zine-Festival, weil da gibt es sozusagen auch in Frankfurt so ein paar Leute. Es ist jetzt so ein bisschen, also es ist bis jetzt nicht passiert. Aber trotzdem, welche, die ich kenne, habe ich halt gefragt und wollte hier ausstellen. Und dann waren sie so, ja. Und dann haben wir eigentlich wie so ein Open Call gemacht und haben nur noch gewartet, was passiert. Und ich war total überrascht, dass sich halt super viele gemeldet haben. Und dann nicht nur aus Mainz und Frankfurt und Offenbach, sondern auch aus Berlin. Zum Beispiel noch welche aus Leipzig, einige haben es nicht mehr geschafft, was einzuschicken. Schade, aber wir haben jetzt auch so schon genug und dann haben wir die eigentlich genommen. Wir haben halt nur gefragt, ob uns alle ein Statement geben können zu der Frage, was Feminismus für sie und oder ihre Arbeit bedeutet. Und alles, was kam, fanden wir so cool, dass wir dachten, das möchten wir auch gerne ausstellen.
Also ich finde es total spannend, weil wirklich vieles dabei war, das ich persönlich noch überhaupt nicht kannte und ich setze mich ja auch schon ein bisschen eine Weile mit Comic und Feminismus auseinander und das ist immer wieder super, dann auf solchen Veranstaltungen neue Leute kennenzulernen, neue Eindrücke. Es ist auch total unterschiedlich, wie die Leute an das Thema rangehen. Es ist also sowohl inhaltlich als auch von der Bildästhetik und so weiter. Und es war einfach super schön, auch so viel auf einem Bereich zu sehen, so dass man sich wirklich darin so ein bisschen fallen lassen konnte. Das ist halt leider, wie gesagt, nicht so oft so, dass man so dieses Thema Feminismus oder feministische Comics so auch mal so eine Größe hat. Also das ist eine total gute Möglichkeit. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Zinefest wäre noch cool. Was sind denn eure, also ist das jetzt einmalig? Wird das nochmal passieren oder nochmal was anderes, was auch irgendwie in die Richtung geht? Was sind eure Wünsche? Was würdet ihr gerne noch starten? Sowohl zusammen als auch vielleicht einzeln das Kollektiv und das Zentrum?
Also gerade bin ich super platt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Nächstes Jahr sieht es vielleicht schon anders aus, aber was ich wirklich gerne mache, weil ich mich auch dafür interessiere, wäre ein feministisches Zine-Fest in Mainz. Weil das so ein Thema ist. Ich war manchmal in Berlin bei Zine-Festivals und dachte, ja, es ist sehr cool und das braucht es hier eigentlich auch.
Also ich hätte schon Lust, das nochmal zu machen, das nächstes Jahr vielleicht noch mit noch mehr Vorlauf, was das Programm angeht und auch was die Bewerbung angeht, Öffentlichkeitsarbeit und so, das nochmal zu veranstalten. Es ist natürlich irgendwie immer ein Kraftakt, aber es ist irgendwie umso schöner dann zu sehen, dass Menschen da sind und sich irgendwie, wie gesagt, vernetzen, dass sich Menschen inspirieren lassen, einfach durch die Comics, die wir hier ausstellen. Und tatsächlich, wie Sarah auch schon sagte, ist es auf reges Interesse gestoßen. Und ich glaube schon, dass daraus irgendwie sich noch was entwickeln kann. Und das ist, ich weiß nicht, ob das was Jährliches sein kann, wird, aber wir haben auch eben von Förderern und diversen Instituten einfach das signalisiert bekommen, dass sie irgendwie Lust hätten, das weiterhin zu fördern. Und das ist ja irgendwie total schön, wenn man das so schon gesagt bekommt.
Auf jeden Fall, denn oft ist es das Gegenteil der Fall, dass man bei den Institutionen, die Geld haben oder den Fördermöglichkeiten, immer sehr oft vor der Tür stehen muss und das ist Zeit und Nerven und kostet überhaupt, das machen zu können, weil ihr macht das ja auch so quasi in eurer Freizeit nebenher und deswegen sollte da noch ein bisschen wenigstens was rumkommen. Also, dass ihr das eben nicht auch noch alles privat finanzieren müsst, weil das geht ja auch eigentlich gar nicht. Ja, cool. Ich hoffe, es kommen jetzt morgen auch noch ganz viele Leute. Ich bin mir sicher, jetzt gleich wird es auch wieder ziemlich voll werden. Wo kann man euch denn wie finden? Internet und Nicht-Internet, ihr könnt gerne alles nennen. Also sowohl euer Kollektiv oder das Zentrum als auch privat, wenn ihr mögt.
Also das feministische Kollektiv Mainz findet man auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram unter Femco Mainz und bei Facebook unter feministisches Kollektiv. Wir sind ein Kollektiv, was sich alle 2 Wochen in Mainz trifft. Die Termine werden auch über einen E-Mail-Verteiler geschickt. Also wenn man uns bei Facebook sucht und uns eine Nachricht schreibt, dann soll und darf man gerne dazukommen. Wir freuen uns immer sehr über Zuwachs in unserem Kollektiv.
Das Frauenzentrum ist auf Facebook unter Frauenzentrum Mainz und auf Insta unter Frauenzentrum Mainz und wir haben eine Homepage, die ist frauenzentrum-mainz.de. Da kann man uns finden. Und da sieht man auch, was wir machen. Man kann uns gerne anschreiben.
Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu quatschen und noch weiterhin viel Erfolg. Danke.
Danke. Dankeschön, dass du da warst.
Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um über Kollektive und Netzwerke zu reden, die IllustratorInnen sind und ComiczeichnerInnen und ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Ich sage nochmal ganz kurz, Seda, Franziska und Julia sind hier fürs Crush Club Collective. Ihr seid nicht das ganze Kollektiv, aber ein Großteil aus Mainz. Sehr schön, dass ihr da seid. Dann Nina fürs Springen und Lara für das feministische Comic-Netzwerk Berlin. Und ich will gar nicht so viel zu euch sagen. Ich gebe euch jetzt einfach die Möglichkeit und weil es schon da angeworfen wird. Nina, magst du einfach mal was darüber reden, erzählen? Was seid ihr für ein Kollektiv und was macht ihr?
Ich fange gerne an. Spring existiert seit 16 Jahren mittlerweile und gibt Zeichnerinnen die Möglichkeit, sichtbar zu werden aus den Bereichen Kunst, Comic und Illustration. Und wir haben uns als Kollektiv zusammengetan. In Hamburg wurde Spring gegründet, tatsächlich mit der Absicht, auch in diesem Bereich Zeichnerinnen ein Forum zu geben, sichtbarer zu sein, selbstbestimmt zu veröffentlichen, denn was seit der Gründung gleich geblieben ist, ist, dass wir unabhängig und unkommerziell arbeiten. Wir werden zwar inzwischen vom Mayrisch Verlag vertreten, aber wir machen immer noch alles Inhaltliche im Alleingang und sind da weiterhin ganz frei. Und ich schiel immer so rüber, hier wird weitergeklickt. Genau, und ich bin seit 12 Jahren dabei und wir haben inzwischen schon ziemlich viele verschiedene Themen bearbeitet und bringen jährlich ein monothematisches Heft heraus. Ich glaube, darüber reden wir nachher noch. Können wir weitergehen? Also, wir haben ganz verschiedene Themen behandelt. Versponnene, wie Alter Ego, da oben rechts. Oder düstere, wie Verbrechen. Private, Privé oder auch Familiensilber. Also so, dass persönliche Geschichten eine Rolle spielen. Oder auch gesellschaftspolitisch relevante, wie Yo Future oder auch andere Themen, die so angepackt werden, auch wie das Thema Arbeit, die 15. Ausgabe. Und jetzt sind wir inzwischen bei der 16. gelandet. Wir kommen zu immer basaleren Themen. Springen ist mittlerweile sozusagen geschlechtsreif geworden und darf jetzt auch über Sexualität reden. Und nach der Arbeit musste natürlich auch das Vergnügen kommen. Und deshalb haben wir mit der 16. und aktuellen Ausgabe dieses Thema uns vorgenommen. Da sieht man einen kleinen Ausschnitt aus meinem Beitrag. Und wir haben das in Hamburg gefeiert mit einer Release-Party. Und das ist was, was im Kollektiv auch wichtig ist. Also wir bringen nicht nur dieses eine Heft im Jahr heraus, sondern versuchen auch viele andere Dinge zu stemmen. Also wir machen Workshops und Ausstellungen, gehen zu Festivals, zu solchen schönen Veranstaltungen wie dieser hier, freuen uns über solche Teilnahme und Einladung und einfach im Gespräch zu sein mit Zeichnerinnen und Frauen, die sich engagieren. Ja, und bei diesen Ausstellungen ist die Besonderheit, dass es dann auch etwas über das Heft hinaus zu sehen gibt. Die Arbeit hier von Doris Freigofas ist so ganz interaktiv. Man kann dann selbst entdecken und die Besucherinnen durften die Arbeiten bedienen und sich überzeugen davon, was vielleicht Unerwartetes zu sehen ist. Und wir zelebrieren jedes Jahr so eine Gruppeninszenierung. Die Besetzung der Frauen von Springen fluktuiert so ein bisschen, aber wir sind ein harter Kern von ungefähr 12 Frauen, so mehr oder weniger. So ein gutes Dutzend ist als harter Kern dabei und wir brauchen aber auch immer frische Energie und suchen uns dann Gastzeichnerinnen oder auch neue Zeichnerinnen, die dazukommen und die auch dann fest dabei bleiben. Und suchen da eine Balance zwischen Neuzugängen und Kontinuität. Und eine Kontinuität hat sich auch bei diesen Gruppenbildern entwickelt. Wir hatten einfach Spaß daran, jedes Mal so, das so für einen Moment festzuhalten, so eine kleine Idee, wie die Gruppe sich zusammensetzt und das auch auf eine besondere Art darzustellen und zu inszenieren. Das macht einfach Spaß und am Anfang war es so ganz lapidar, eine hat den Schnappschuss gemacht und irgendwann haben wir uns dann aber auch einen professionellen Fotografen gesucht, der das übernimmt, den Moment festzuhalten. Ja, und ein besonderer Moment war auch, mit indischen Zeichnerinnen zusammenzuarbeiten. Wir haben inzwischen mit dem Goethe-Institut auch viele tolle Projekte verwirklichen können. Und das war für die 13. Ausgabe, als wir nach Indien eingeladen worden sind. Das heißt, Larissa Bertonasco aus unserer Gruppe hat sich dafür stark gemacht, mit indischen Zeichnerinnen zu kooperieren. Und dann haben wir es vom Goethe-Institut ermöglicht bekommen, dort in Indien 10 Tage mit den 8 indischen Zeichnerinnen zusammen mit 8 deutschen Springerinnen zu arbeiten. Und daraus ist dann die 13. Ausgabe entstanden, die wir dort konzipiert haben. Das ist nochmal so ein Abschnitt Festivals. Das war in Paris und so ein Beispiel dafür, was noch so drumherum passiert. Also Stände auf dem Festival, Zeichenperformance, Interviews geben, da sein, sich austauschen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der natürlich im Heft erstmal nicht sichtbar zu sein scheint, aber sich auf jeden Fall immer niederschlägt. Hier gibt es von Sophia Martinek einen gezeichneten Überblick, wie unsere Organisation funktioniert. Wir haben auf die verschiedenen Zeichnerinnen verschiedene Ämter sozusagen übertragen, weil wir gemerkt haben, dass man das schon irgendwie ein bisschen strukturieren muss, um nicht in der Flut der Anforderungen unterzugehen. Und wahrscheinlich gibt es uns auch schon seit 16 Jahren oder immer noch, weil wir das irgendwie schaffen, das so auf alle Schultern zu verteilen. Und inzwischen ja auch zumindest für den Vertrieb einen Verlag dazu gewonnen haben, den Mayrisch Verlag, der uns weiterhin aber völlig unabhängig arbeiten lässt, was auch nicht so schwierig ist, weil das Geld für die Produktion kommt immer noch von uns. Aber wir sind sehr glücklich auch über diese Kombination, weil das pure in die Läden tragen war eigentlich der unbeliebteste Job und hat auch wirklich nicht gut funktioniert. Und jetzt natürlich ist es sehr hilfreich und sinnvoll, dass man nicht nur eine schöne Sache in die Welt bringt, sondern dann auch tatsächlich damit sich verbreitet. Und unsere Kommunikation in der Gruppe findet meistens per Mailverteiler statt. Aber es ist total wichtig, sich vor Ort zu treffen. Deshalb konzentrieren wir uns so auf Zentren, einmal in Hamburg, in dem Gründungsort. Und aber auch ein großer Teil der Gruppe ist in Berlin ansässig. Und das ist kein Zufall. Wir versuchen immer Zeichnerinnen aus dem Umfeld, also die wir sehen, die uns auffallen, die wir gerne reinholen wollen, auch in den Städten, entweder in Hamburg oder Berlin, zu gewinnen, weil wir gemerkt haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch wirklich persönlich sich zu treffen, Austausch zu haben und dass eine Gruppe wachsen kann, wenn man sich auch anfreundet, Beziehungen entstehen und das eben über das Berufliche hinausgeht. Also bei uns ist es auch nicht so zu trennen. Und das ist wahrscheinlich auch was, weshalb es gut funktioniert. Solche Treffen laufen dann so ab, dass es nachher ganz wild auf dem Tisch aussieht. Nein, also das ist, was wir so besprechen, wird tatsächlich sogar protokolliert, was dann wichtig ist für die, die vielleicht doch mal von außen dazukommen. Also wenn die Hamburgerinnen sich besprechen, dann wollen wir es auch wissen, was so gelaufen ist und kriegen Protokolle nach Berlin und andersrum auch. Und die jetzt gerade gibt es Katrin Stangl in Köln, die nicht dabei sein können, die werden auch informiert. Ja, und gemeinsam erzeugen wir aus Graphitstaub Kraft unserer Gruppe den Druck, Diamanten zu pressen. Und das hat Katharina Gschwendner hier mal so schön verbildlicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und das Interesse.
Das war das Springmagazin und jetzt stellt sich das Crush Club Kollektiv vor.
Uns gibt es seit, ich glaube, 2 Jahren. Jetzt muss ich mal kurz rechts und links schielen, ne? 2 Jahre.
16, Anfang 2017, würde ich sagen.
Also da komme ich dazu. Das klingt gut. Du kamst recht, also ich glaube, du kamst nach 2 Tagen dazu, von daher sollte das sollte passen. genau, wir sind quasi ihr seid natürlich deutlich weiter, was die Professionalisierung im Sinne von Protokolle und Abstimmungsschleifen und hier und da. Ich finde es total beeindruckend und ich glaube, ich möchte nachher weitaus mehr dazu hören. Wir haben uns gegründet, teilweise noch im studentischen Background, teilweise frisch raus oder gerade selbstständig geworden. Und was ich immer sehr schön finde, wir haben uns Crush Club genannt, weil wir einen Crush auf die Arbeiten der anderen hatten. Also wir haben begonnen mit so einer professionellen Verliebtheit quasi, weil wir wirklich toll fanden und ganz viel voneinander lernen wollten. Entsprechend hatten wir eine Freundschaft und das haben wir mit Fachthemen aufgeladen. Also bis heute tauschen wir uns über Fachthemen aus, machen füreinander Art Direction. Ist das ein Geist oder ist das ein Bass? Oder beides, man weiß es nicht so genau. Genau, und es ist natürlich total bewundernswert, was ihr alles an Projekten auf die Beine stellt. Da sind wir noch am Start, haben gerade begonnen mit dem tollen Kalender fürs Frauenzentrum und freuen uns auf alles, was da kommt. Wie gesagt, wir schauen uns noch viel von euch ab. Möchtet ihr was ergänzen?
Also wir sind jetzt aus Mainz, wir drei. Am Anfang wir haben uns alle an der Hochschule Mainz auch kennengelernt. Wir haben auch eine Außenstelle sozusagen, also in Form von einer Person in Hamburg und eine in Leipzig. Also die Bernadette Diemer in Hamburg und die Eva Feuchter in Leipzig mittlerweile. Also wir sind 5 Leute und in 3 Städten vertreten, sozusagen. Genau.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Seid ihr ein geschlossenes Kollektiv oder könnten Mainzer IllustratorInnen bei euch auch noch mitmachen?
Also wir sind derzeit ein geschlossenes Kollektiv, weil sich das auch einfach so dadurch entwickelt hat, dass wir eben zusammen schon eine Freundschaft hatten, bevor wir überhaupt das Kollektiv gegründet haben. Und momentan sind wir auch einfach so verteilt durch ganz Deutschland, dass es dann schwer ist, so mit den anderen zu koordinieren, wer dann noch aufgenommen wird oder nicht. Genau, aber falls sich jemand richtig gut bewährt, kann er uns auch Bewerbungsunterlagen zuschicken. Wir schreiben dann ein Protokoll darüber und schicken es dann den anderen zu.
Das musst du dann alles klären.
Okay, vielen Dank an euch. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch ein Manifest oder habt ihr ein Selbstverständnis erarbeitet? Es geht an euch alle.
Also ich weiß auch nichts von einem Manifest. Aber es gibt die Überzeugung, dass wir unsere künstlerische Freiheit entfalten wollen. Und das ist wahrscheinlich das, worauf wir uns alle einigen können. Ansonsten sind wir sehr divers in allen sonstigen Haltungen. Also ich könnte auch nicht sagen, dass wir alle die gleiche Ansicht über Feminismus haben. Ich glaube auch gar nicht, dass alle sagen würden, dass wir irgendwie ein feministisches Kollektiv sind. Ich schon, aber darüber gibt es auch schon so viele verschiedene Ansichten wie Zeichnerinnen, die dabei sind. Uns eint eigentlich, dass wir wirklich unsere Kunst voranbringen wollen und sichtbar machen wollen, und das darf dann auch jede so machen, wie sie sich ausdrücken möchte. Ja, also die Freiheit der Kunst.
Und gleich nochmal Nina Pagalis vom Spring-Magazin.
Ja, wir haben da über die Jahre wahrscheinlich auch so Wandlungen durchlaufen. Gegründet wurde Spring vor 16 Jahren tatsächlich ja auch mit dem Anspruch, eine andere Sichtweise zu vermitteln. Also eben Frauen mit ihren Positionen, mit ihrem Blickwinkel im Comic-Bereich oder überhaupt im narrativen Zeichnen zu fördern und zu unterstützen oder eben uns selber damit zu ermutigen. Und insofern, glaube ich, bin ich da in einer guten Tradition, auch wenn ich erst später dazu gekommen bin. Aber meine eigene Sicht ist, dass es auf jeden Fall immer noch wichtig ist, ein Forum zu bieten und unseren Blickwinkel, also einen feministischen Blickwinkel auch zu bieten. Also ich sehe das immer noch als feministisches Projekt für mich.
Ja, also, oh, jetzt ist aber laut. Ich habe das Manifest sogar dabei, aber ich lese es jetzt nicht vor. Es ist ungefähr das, was ich gesagt habe. Also wir haben uns alle auf dieses Manifest zwar geeinigt, aber meine Überzeugung ist, jede feministische Person hat ihren eigenen Feminismus. Und deswegen gibt es halt da tausende Millionen Feminismen da draußen. Und da deckt sich oft vieles, aber es gibt eben auch immer Unterschiede. Und deswegen ist ja auch gut so, weil man muss sich ja auch immer wieder abgleichen und gegenchecken, damit man nicht irgendwie aus Versehen mit dem Versuch, das Richtige zu tun, irgendwie hier anderen Leute wieder unter den Bus wirft, was ja oft leider auch passiert immer wieder, dass man manche Menschen eben nicht mitdenkt, was ja uns ursprünglich auch schon immer geärgert hat. Und deswegen ist es schon wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Feminismen gibt. Und die gibt es natürlich auch bei uns im Netzwerk. Und da wird auch öfter mal etwas länger und jetzt nicht unbedingt Ton, aber halt schon von den Einstellungen heftiger diskutiert, aber immer so konstruktiv versuchen wir das. Und am Ende, es muss jetzt nicht immer ein Konsens rauskommen, weil natürlich Kunstfreiheit, die am Ende, wenn die Person ihr Verständnis von Feminismus oder sein Verständnis von Feminismus in die Arbeit einfließen lassen will, dann ist es so. Man kann ja dann trotzdem weiter darüber diskutieren, was das für eine Wirkung hat, wen es vielleicht mit reinbringt, wen nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir Feminismus immer noch sehr, sehr, sehr nötig haben. Also es ist immer noch Patriarchat. Scheißdreck.
Genau.
Und jetzt spricht Julia Bernhardt.
Ja, ich würde auch sagen, also bei uns sind definitiv sehr viele verschiedene Radikalisierungsstufen vertreten, die anderen vielleicht nicht immer so vertreten, aber das hat irgendwie bei uns nie Konflikt deswegen gegeben oder so. Also es ist, wie gesagt, jeder hat so ihre eigene Überzeugung davon, was Feminismus ist und wie man das für sich selbst leben soll. Aber ich glaube, die Grundeinstellung ist bei uns allen gleich. Und ich denke auch einfach, wenn du als Frau freiberuflich tätig bist, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich zumindest so in Grundlagen mit feministischer Theorie und Praxis zu beschäftigen, weil die Gesellschaft zwingt dich einfach dazu. Das ist jetzt nicht so, als ob wir uns gedacht hätten, ah ja, übrigens, wir brauchen jetzt irgendwie so ein Thema, was uns alle verbindet, sondern die Gesellschaft hat uns dazu gezwungen, hat uns damit konfrontiert. Wir hatten überhaupt nicht die Wahl eigentlich, mehr oder weniger. Es ist, also, ja.
Und dann gab es die Frage, was unterscheidet das feministische Comic-Netzwerk von Kollektiven?
Der Unterschied ist, dass wir nicht alle ZeichnerInnen sind, die alle gleichzeitig an einem Projekt dann arbeiten zum Beispiel. Also das Netzwerk ist in erster Linie dazu da, dass alle Leute, die irgendwie mal ein Problem haben oder irgendein Thema haben, erstmal eine Anlaufstelle haben, um das zu besprechen und anzubringen. Das mit den Zines ist auch natürlich eine Publikation, aber es ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und wir sind erstmal dafür da, diese Themen auch rauszubringen. Also zum Beispiel, dass ich hier sitze, aber ich sitze ja nicht nur hier, ich sitze auch Veranstaltungen, die nicht feministisch sind und sitze aber dann da als Vertreterin. Also dass der feministische Comic in Deutschland eine Ansprechpartnerin hat. So dieser klassische Satz, wen rufe ich denn an, wenn ich mit dem Feminismus sprechen will? Man kann nicht anrufen. Muss man aber nicht. Man kann auch diese Menschen hier alle hoffentlich irgendwann mal, sieht man ja, anrufen, aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wir sind nicht alle Kreativleute, die dann immer einen Output haben. Wir stellen auch eher häufiger so die Struktur im Hintergrund zur Verfügung, damit andere was machen können. Also auch dieser Retreat zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel keine Zeichnerin. Ich schreibe ein bisschen mal hier und da eine Geschichte, die dann gezeichnet wurde, aber hauptberuflich bin ich Journalistin und schreibe über Comics. Deswegen habe ich zum Beispiel eine ganz andere Funktion oder Sichtweise als jetzt eine Künstlerin in einem Kollektiv und bringe natürlich auch andere Sichtweisen noch rein und andere Themen, die vielleicht dann in anderen Sphären nicht so reinbringen. Und das ist auch noch ein bisschen der Unterschied von einem Netzwerk auch.
Ja, also ich sehe ganz stark eine Veränderung zum Positiven. Ich finde, wir können da ganz optimistisch in die Zukunft sehen, also mit diesem ganzen Bereich der Graphic Novel ist so ein Feld eröffnet worden, wo sehr viele Zeichnerinnen auch ihre Position zeigen können. Ich habe den Eindruck, dass mit dieser, es ist ja gar keine neue Erfindung, Graphic Novels sind einfach auch Comics, aber es ist eben noch mehr wahrgenommen worden, auch von so Traditionsverlagen, von Literaturverlagen. Surkamp bringt auch schon Graphic Novels raus und so. Und die Süddeutsche hatten Graphic Novel Kanon herausgebracht und so. Also das sind so Entwicklungen, die ganz gut tun, also auch um weibliche Positionen zu zeigen. Denn ich habe den Eindruck, dass da auch so Autorenschaft befördert wird. Also eben beides, ne? Also zeichnen und erzählen aus einer Hand, aus weiblicher Sicht findet da statt, findet viel mehr statt als noch vor 20 Jahren. Und das ist eine Alternative zu diesen Heldencomics, die wir alle nicht so mögen, die so Stereotype manifestieren. Und ich glaube, es gibt da jetzt eine anerkannte Linie, die auf jeden Fall viel mehr möglich macht. Also auch Verlage entschließen sich jetzt zu Themen, die vielleicht noch vor 20 Jahren überhaupt gar nicht veröffentlicht wurden. Und das hat sich total geändert. Also da haben wir ja vielleicht auch schon dazu beigetragen, ein bisschen.
Also abseits da von dem Netzwerk habe ich natürlich mich schon vorher lang und ausgiebig mit Comics beschäftigt und tatsächlich vor allem angefangen viel mit diesen Superheldinnen-Comics, aber bin natürlich dann auch weiter gewachsen und so ist auch die Szene gewachsen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wer was für Comics in den 90ern gemacht hat, wenn wir uns anschauen, wer jetzt Comics worüber macht, dann hat sich da vieles getan. Also allein, dass es viel, viel mehr Personen gibt, die eben nicht dieses klassische Cishet männlich sind als Zeichner oder Autor. Dass die Themen, die gesetzt werden, eben nicht die sind, die diese Männer setzen, sondern eben andere Menschen. Das ist auf jeden Fall eine große Entwicklung. Aber die ist so richtig krass, glaube ich, erst in den letzten 5 Jahren passiert. Also ich glaube, es hat schon in den letzten 5 Jahren so ein krasses Umdenken in diese Richtung, oder Umdenken ist vielleicht zu viel, aber es wird mehr. Also Liv Strömquists Erfolg hat gezeigt, dass das erfolgreich sein kann, auch finanziell. Da haben sich die Verlage dann sofort, das kann man also, damit kann man Geld verdienen. Dann kamen gleich 2 andere ähnliche, auch aus dem nordischen Spektrum, die dann darauf aufbauen konnten und so weiter. Und auch hier in Deutschland haben sich natürlich dann Publikationen so ein bisschen daran orientiert. Es werden auch viel mehr Frauen in den Medien besprochen. Also die Comics, die in den 90ern, 2000ern passiert sind, die kamen in den Zeitungen und Zeitschriften ja auch nie vor. Jetzt der Tagesspiegel berichtet viel drüber, die Comic-Scene, diese ganzen Magazine, Online-Blogs, auch über Social Media und YouTube und so weiter, da hat sich auch einfach eine Gegenkultur entwickeln können, weil dieses Gatekeeping nicht mehr funktioniert hat. Wenn halt alte weiße Männer immer nur entscheiden, welche Comics besprochen werden, dann werden die so besprochen. Mittlerweile haben die nicht mehr die Marktmacht und wir können das ausnutzen und können sagen, hier, diese Frau hat einen geilen Comic gemacht, lest den verdammt nochmal. Und das hat natürlich auch eine Wirkung mittlerweile.
Ich würde da noch was ergänzen, weil ich stimme dir total zu. Oftmals braucht es so ein Flaggschiff, was vorprescht, und das öffnet dann natürlich für weitere, die nachfolgen. In der Vorbereitung für unseren Workshop am Samstag um 11.30 Uhr bis Sonntag, habe ich auch festgestellt, wir haben halt alle recherchiert, wen kann man als Beispiele zeigen für die Themen, die wir zeigen möchten. Und ich habe festgestellt, es sind dann, ich glaube, 80% Frauen. Das mag natürlich an meiner Filterblase liegen und das, was ich toll finde, aber ich fand es schön, dass ich diese Auswahl habe, dass wirklich Themen da sind aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube auch, dass Internet und Webcomics natürlich viel mehr Frauen eine Stimme geben, die nicht erst über einen Verlag laufen müssen, sondern einfach Möglichkeit geben, ihre Inhalte direkt zu publizieren und einer großen Followerschaft zugänglich zu machen.
Ja, und das Schöne ist ja auch eben, dass man durchs Internet dann einfach so eine Unvermeidbarkeit auch erreichen kann, dass dann auch wirklich alte weiße Männer so sagen, ja, okay, das ist Kapitalismus hier, die hat ganz viele Follower, die generiert Einkommen, an der komme ich nicht vorbei. Und eigentlich finde ich Feminismus scheiße, aber mit der kann ich Geld verdienen. Und das ist halt irgendwie schön, wenn man das System in seiner ganzen Kaputtheit so hintenrum komplett umlaufen kann.
Also ich glaube aber, es ist kein Zufall, dass jetzt gerade aus Skandinavien da so ein Vorstoß kommt, der so Popkultur, also feministische Ansätze in Popkultur umsetzt und breiten Teilen der Bevölkerung zugänglich macht. Also das, glaube ich, hat schon auch was mit der Gesellschaft, die dort da ist und auch vielleicht schon ein bisschen feministischen Vorsprung hat, zu tun.
Allerdings finde ich auch, dass andere Kulturkreise davon enorm profitieren. Also gerade Asien bricht auch gerade so ein bisschen auf, weil dieser Manga-Markt ist ja auch in Deutschland riesengroß und da sind wir noch sehr am Anfang, was Feminismus angeht. Da gibt es nur so viele problematische Mangas, oh mein Gott. Aber es gibt eben auch mittlerweile viele coole Mangas. Also My Lesbian Experience with Loneliness zum Beispiel ist ein extrem guter, auch feministischer Comic, obwohl er sich in erster Linie eher mit Depressionen, Angststörungen und dem Bewusstwerden der eigenen Sexualität auseinandersetzt. Aber das ist trotzdem sehr ein super feministisches Thema alles. Alle 3 Themen sind super feministisch, weil sie alle mit Gender zu tun haben auch. Und gerade in Asien, gerade in Japan, wo diese konservativen Rollenbilder auch und noch sehr stark auch ausgelebt werden, ist, da profitieren die auch davon. Also das ist super, dass das halt auch weltweit strahlt und nicht nur in Europa bleibt. Das finde ich gut.
Ich wollte noch was sagen zu den 2000ern oder 90ern, die du ja erwähnt hast, weil ich mich damit auch gerade beschäftige. Also ich finde es auch interessant, was sich so in den letzten 5 bis 10 Jahren getan hat. Also auch bei mir persönlich so, wenn ich dran denke, was ich noch für ein Mindset hatte, so als Teenager, also was Medien angeht oder sowas, und wahrscheinlich nicht nur ich. Also bei mir hat es irgendwie wahnsinnig lange gedauert, mich für dieses Thema überhaupt zu sensibilisieren, also Feminismus und alles, was damit zusammenhängt. Und das finde ich auch erstaunlich, dass das einfach so in den letzten Jahren so mit einer ziemlichen Beschleunigung stattgefunden hat und extrem positiv, dass es halt so ist. Und ich nehme an, dass das vielleicht auch nicht nur mir so geht, hoffe ich.
Ich würde einen Punkt noch ganz kurz ergänzen, was ich auch ganz spannend finde. Diese Manga-Bewegung ist natürlich auch etwas, was gerade in Deutschland viele junge Frauen zum Lesen und zum Zeichnen von Comics auch bringt. Also auch wenn da viele problematische Inhalte dabei sind, bin ich total bei dir. Es bringt die Leute zum Machen und es bringt die Leute dazu, selbst was zu entwickeln und zu kreieren. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und ganz, ganz Tolles dabei. Und viele Verlage oder viele Leute aus der Comicbranche, habe ich so das erfahren, hatten lange Zeit Vorurteile gegen Mangas, wo ich auch nicht so ganz den Finger drauf legen kann, warum und woher, aber auch das gleicht sich langsam an. Die Leute kommen ins Machen, man merkt, es kreieren immer mehr, auch junge Frauen vor allem, Inhalte. Und das ist toll.
Wir sind so intersektional, wie wir gerade können. Also da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Also wir sind leider alle ziemlich weiß. Es ist gerade in Berlin ganz schön scheiße, dass das ist, aber ich versuche, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin ja zufälligerweise auch gerade Festivalleiterin eines Comic-Festivals in Berlin und da komme ich auch immer wieder an neue Leute ran und die versuche ich dann auch immer fürs Netzwerk zu begeistern. Aber ich verstehe natürlich, dass gerade People of Color und so weiter in Deutschland immer sehr vorsichtig sind, sich so in weiße Space, in so super weiße Spaces zu begeben, weil das für die ja immer mehr Anstrengung bedeutet. Und dementsprechend ist da viel Arbeit noch zu tun, auf jeden Fall. Das sind wir uns bewusst. Wir versuchen das durch die Themensetzung und durch unsere eigenen Outputs irgendwie sichtbar zu machen, dass wir da super offen sind und auch gerne offen für Kritik, wenn wir noch Dinge schlecht machen, immer. Was Body Diversity angeht, sind wir relativ gut aufgestellt, also da sind alle Körperformen und Größen vorhanden. Was Gender Identities ausgeht, sind wir, glaube ich, auch ziemlich durchmischt. Also wir haben von cis bis trans und alles, das ganze Spektrum, würde ich fast sagen. Wir haben auch ein, zwei Autistinnen dabei. Also das ist auf jeden Fall drin, aber es ist noch viel zu tun. Ist noch viel zu tun, genau. Was Feminismus noch kann, ist, dass jetzt, nachdem vor allem die vielen cis-weißen Frauen jetzt auch Verlagsveröffentlichungen bekommen, dass das jetzt weitergeht und damit nicht aufhört. Es müssen mehr Trans-Leute, es müssen Non-Binary-Leute, People of Color, alles Mögliche. Disability ist immer noch ein Thema, was vor allem in Deutschland ganz unter den Tisch geworfen wird, in allen Bereichen, nicht nur im Comic, aber gerade da ist es noch ein sehr schwieriges Thema, weil man immer gerne auch Disability so ein bisschen als Trope benutzt für gewisse Dinge. Also da muss noch viel passieren. Ich bin gerade dabei, die Verlagsveröffentlichungen der, sag ich mal, 4 bis 5 großen oder bekannteren deutschen Verlage durchzugehen und zu zählen. Einfach mal Datengrundlage zu schaffen. Wie viele Frauen wurden denn bei Cross-Cult veröffentlicht? Wie viele Frauen wurden bei Splitter veröffentlicht? Wie viele Frauen durften denn 2019 bei Avant, bei Reprodukt, bei Carlsen rauskommen? Das dauert noch ein bisschen, weil ich mache das halt allein, aber ich hoffe, dass das irgendwann auch mal, wenn ich das jedes Jahr machen kann, so eine Datengrundlage zeigt, wie verändert sich denn was und wo sind denn noch die Leerstellen? Wenn man jetzt erstmal nur Mann, Frau und dann mache ich auch jetzt erstmal Cis-Mann und Cis-Frau als ersten Ding, weil, sind wir uns ehrlich, alle anderen fallen bisher unter den Tisch. Also ich persönlich kenne keinen Transmann, der irgendwo veröffentlicht hat in einem großen Verlag, nur in kleineren Verlagen, so wie Jaja Verlag zum Beispiel. Und wenn wir diese Datengrundlage mal haben, können wir natürlich auch mit viel größeren Argumenten vortreten. Aber das ist zum Beispiel was noch definitiv passieren muss.
Wie sich der Wahnsinn so entwickelt hat im Allgemeinen. Bei mir hat es eigentlich ganz niedrigschwellig angefangen. Ich habe im Illustrationsstudium gesagt bekommen, dass ich nicht so toll Menschen zeichnen kann. Und dann wurde mir ans Herz gelegt, das zu üben. Und so habe ich dann halt angefangen, irgendwie nur diese kleinen Zeichnungen für mich selbst zu machen und dann Comics draus zu machen. Und dann lag das halt so bei mir in der Schublade rum. Und dann habe ich gedacht, jetzt fange ich halt an, das auf Instagram zu posten. Und ich war nie in dieser Webcomic-Bubble drin. Mir war gar nicht bewusst, dass das überhaupt eine Option ist, Aufmerksamkeit zu generieren, überhaupt, dass es für feministische Themen oder auch so queere Perspektiven Publikum gibt im Internet. Ich war da relativ naiv. Und das war dann wirklich so Schneeballprinzipmäßig, dass ich halt irgendwann angefangen habe und dann bald nichts anderes mehr gemacht habe und gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist jetzt ein Job. Also spätestens wieder ein New Yorker dann gefragt hat, ob ich bei ihm veröffentlichen möchte, dachte ich mir so, ich glaube, ich habe gerade einen Beruf. So nach dem Motto. Also es war sehr wenig Kalkulation und sehr viel Dumb Luck dabei, muss ich sagen. Franzi guckt mich böse an.
Naja, Dumb Luck, das ist hochqualitative Arbeit, die du immer wieder mit einer Regelmäßigkeit an Leute adressiert hast. Von daher möchte ich meine Bürokollegin hier kurz korrigieren.
Ja, what she said. Ich habe es schon über die klassischen Wege probiert, aber die klassischen Wege wollten mich nicht. Das ist, ich habe das nie wirklich als Karriere gesehen. Ich habe gedacht, ich illustriere klassische Bücher und das ist mein Fokus und das andere war einfach nur so ein Nebending für mich und deswegen habe ich auch lange Zeit nicht wirklich in Betracht gezogen, überhaupt mich auf klassischem Weg darum zu bemühen, veröffentlicht zu werden. Und dann irgendwann war das halt so ein Mordsding an Aufmerksamkeit, was sich da für mich generiert hatte, dass ich so dachte, ja, jetzt muss auch ein Buch, ne? Und dann hat das halt funktioniert, wenn man halt irgendwie schon so ein Background hat und der Verlag dann so sieht, ja, okay, irgendwie hat man dann doch so eine gewisse Legitimation dadurch bekommen. Aber vorher hat es auch nicht so gut geklappt, das eine Mal, als ich es probierte.
Was ist denn bei euch mit Spring und generell bei euch im Kollektiv mit digital? Ich glaube, Spring gibt es ja nur so als Druckerzeugnis. Warum? Ist keine kritische Nachfrage, sondern einfach nur, was ist der Hintergedanke?
Ganz pragmatisch, weil bei uns niemand bereit ist, das auch nochmal alles digital zu organisieren. Und wir einfach diese Struktur angelegt haben, uns das auch wichtig war, als Printmedium zu erscheinen. Und es ist halt einfach nochmal ein Aufwand, ein organisatorischer Aufwand, für den sich noch keine bereit erklärt hat, das zu tun. Ja, also ich bin die Einzige, die keinen Instagram-Account hat. Also ich werde schon immer von den anderen gemobbt. Aber also insofern sind wir auch im Web natürlich präsent irgendwie und bei Facebook. Und also es gibt da schon Einspeisungen, aber es gibt eben nicht das Äquivalent.
Okay.
Das waren die Aufzeichnungen vom Feministischen Comicfest in Mainz vom letzten Dezember. Und ja, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen für heute.
Ja. Bleibt zu Hause, wenn es geht für euch. Ne? Also natürlich, manche Leute müssen auch einfach raus. Wie gesagt, es steht ja nicht alles still. Manche Leute müssen ja immer noch zur Arbeit rausgehen. Das geht nicht anders. Dann passt auf euch auf.
Genau.
Haltet Abstand. Und nur so viel Toilettenpapier kaufen, wie ihr wirklich braucht, bitte. Und
Nudeln. Oh, wenn ich irgendjemanden beim Hamstern erwische, also dann gibt es Ärger.
Dann nimmst du den größten Comic-Klopper, den du findest.
Hier gibt es seit 2 Wochen kein Klopapier in meinem Kiez. Ey, ist zum Kotzen.
Hier auch nicht. Und meins geht wirklich gerade zu Ende. Ich habe noch eine Rolle. Also, nee, ich habe aber Leute, die ich fragen kann.
Also, genau.
Aber Leute, wirklich.
Ja, bleibt mal ein bisschen entspannt und
ja.
Das wird schon alles wieder.
Ja.
Gut, dann sagen wir Tschüss.
Viel Spaß beim Comic-Lösen. Ciao.
Tschüss, bis bald. Ja, was machst du jetzt so in deiner Isolation?
Du meinst außer arbeiten wie bisher?
Ja.
also ich habe ja jetzt die Lego-Streams gemacht zum Beispiel.
Ah genau, die Lego-Streams. Ja super, die muss ich auch nochmal nachgucken. Das ist ja so ein Ding, ich finde es ja schön, dass jetzt viele Leute streamen.
Ja.
Aber jetzt so bei diesen Instagram-Streams zum Beispiel, die kann man ja nicht später gucken. Muss man immer alles live gucken. Und ich meine, darüber waren wir doch schon hinweg, oder? Also ich meine, jetzt wird das Fernsehen neu erfunden oder was?
Ja.
Naja, aber guck mal rein bei Laras Twitch-Streams, Lego-Streams.
twitch.tv/LaraKa mit 2 A. Da könnt ihr sehen, wie ich Lego zusammenbaue.
Und auf Ko-fi kann man Lara supporten.
Ja.
Sind dir schon Aufträge weggebrochen? Noch nicht, ne?
Noch nicht, aber das kann jetzt passieren, weil die Sachen, die ich gerade mache, die sind halt schon alle aufgezeichnet gewesen, aber die Podcast-Produktion, die ich bisher betreue, kann sein, die haben halt bisher immer vor Ort zusammen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die das dann digital machen jetzt in Zukunft.
Okay.
Also noch sieht es ganz gut aus, aber wenn das halt jetzt noch 2-3 Wochen sehr wahrscheinlich so weitergehen wird, kann sein, dass es dann weniger wird, ja.
Die wichtigsten Links zur Sendung findet ihr wie immer auf yaycomics.de.